geteilt. Und es will deine Worte, der Psalm, weil unser Thema ist heute die Gottesfurcht. Und im Psalm 111, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Gottesfurcht ist der Beginn der Weisheit. Und Gottesfurcht, wer ist unser Gott eigentlich? Was wissen wir über ihn? Er ist ewig. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen. Und es ist Urlaubszeit. Gottesfurcht passt wunderbar zur Urlaubszeit. Denn wir haben Zeit. Wir gehen in die Natur. Wir können seine Schöpfung genießen. Die gewaltigen Berge, das weite Meer. Wir kriegen da so eine Ahnung davon, was das für ein Schöpfer ist, der das geschaffen hat. Und wir können Glück darin empfinden. Und Paulus schreibt was ganz Spannendes. Er sagt nämlich, auch wenn wir die Bibel nicht kennen, wenn kein Mensch zu uns kommt und uns irgendwas von Gott erzählt, so ist die Gottlosigkeit doch nicht zu entschuldigen, denn in der Schöpfung sehen wir den Gott. Die Schöpfung offenbart unseren Gott. Da ist ein Wissen, dass es einen Gott geben muss. Und so schreibt Paulus im Römer Kapitel 1, Vers 18, denn es ist geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. In seinen Werken, in seiner Schöpfung sehen wir also die Macht unseres Gottes. Und er schreibt weiter, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Gott allein schenkt das Leben. Das Leben ist nicht zufällig entstanden. Da ist kein sich selbst replizierendes Molekül. Die Natur schafft sich selbst. Leben ist ohne Gott möglich. Es braucht Gott nicht, um das Leben zu erklären. Nein, das ist so falsch. Die Natur ist nicht Gott. Aber in der Natur bekommen wir eine Ahnung davon, von seiner Kraft und Gottheit. Das ist unser allmächtiger Vater. Er steht über allem und es gibt keine Macht, der er sich beugen müsste. Auch Satan, der Teufel, der Verleumder, Ankläger, Verwirrer. Er gehört zu den Söhnen Gottes, aber steht niemals über ihm. Ohne dass Gott es zulässt, kann er gar nichts tun. Und wie viel mehr gilt das für uns? Im Vergleich zu diesen Wesen, wir, die wir nur so ganz einen kurzen Augenblick auf der Welt sind. Ohne Gott können wir nichts tun. So sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er hat uns nicht geschaffen. Er hat uns nicht nur geschaffen und hält uns auch jetzt noch an Leben. Jeden Atemzug ist in seiner Hand. Wir können unserem Herz nicht befehlen zu schlagen. Und unserem Gott ist nichts verborgen. Rein gar nichts. Noch nicht mal unsere Gedanken. So spricht König David Nun denn, vor dem ganzen Israel, vor der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes ermahne ich euch, befolgt und erforscht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr im Besitz des guten Landes bleibt und es euren Kindern nach euch auf ewig vererbt. Befolgt und erforscht alle Gebote des Herrn, euren Gottes. Das heißt, lest in der Bibel. Und weiter sagt er zu seinem Sohn: Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Und das ist interessant, dass David sagt, wenn du ihn suchst, so wird er sich finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Wir haben ja letzten Sonntag gehört vom Jürgen, David war ein gottesfürchtiger Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber auch ein Mörder, ein Killer. Aber eben auch dieser Mann nach dem Herzen Gottes, wie es in Samuel, im 1. Samuel Kapitel 13 heißt. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was der Herr dir gebot. David war dieser Mörder, aber er ist in seiner Schuld immer zu Gott zurückgerannt. Er hat seine Schuld erkannt und dann aufrichtig wieder Gott gesucht. Und Gott hat sich finden lassen. Das war der Unterschied zu Saul. Saul hat nicht nach Gott gesucht. Auch wenn Samuel ihm deutlich gemacht hat, wo er denn gefehlt hat, das war Saul nicht so wichtig. Er hat Gott nicht gesucht. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Dieser allmächtige Gott, von dem Paulus schreibt, Römer Kapitel 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn wir in die Schöpfung schauen und wenn wir Bibel lesen, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wer Gott, unser Gott und Vater ist und wer wir sind. Schauen wir, was der König Salomo, der Sohn Davids, dazu geschrieben hat, zu dem Gott sagt, 1. Könige, Kapitel 3, siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dieser einmalig schlaue Mann, der schlauste Mensch auf Erden, hat das Buch Prediger geschrieben. Und nach einem wunderbaren Start in die Führung Israels, zusammen mit Gott, wo Gott ihm gesagt hat, was wünschst du dir? Und er hat sich Weisheit gewünscht, kein Reichtum, kein Sieg über die Feinde. Er hat sich Weisheit gewünscht und dann hat Gott gesagt, ja, ich gebe dir auch alles andere dazu. Aber dann ist er eben auch abgewichen von dem Gebot. Und es gibt ein Königsgebot, welches im 5. Buch Moses steht. Und das richtet sich auch an uns, weil wir sind auch diese Priester und Könige für unseren Vater. 5. Buch Mose, Kapitel 17. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Ist das nicht faszinierend? Er hat ihnen schon gesagt, 100, 200 Jahre davor, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben will, und ihr dann mich als König ablehnt und euch einen König wünscht, dann sage ich euch, was zu tun ist. Es war nicht gut, dass sie diesen König gewünscht haben statt Gott. aber er hat ihnen gesagt, was dann zu tun ist. Und lesen wir weiter. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er nicht viele Pferde erhalten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut. Dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von den Geboten, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere und seine Söhne in der Mitte Israels. Ein Mann und eine Frau. Ein König soll sich nicht viele Frauen nehmen. Andere Übersetzungen sagen, die Zahl der Frauen nicht mehren. Und es ist ganz klar, ein Mann und eine Frau Seite an Seite, das ist der Plan. Nicht ein, nicht zwei, ein Mann und eine Frau. So hat es Gott gemacht und so tut es uns gut. Es führt immer zu viel Leid, Schmerz, wenn ein Mann sich mehr als eine Frau nimmt. Immer. Es gibt keine einzige Geschichte in der Bibel, wo das gut gegangen wäre. Immer ausnahmslos, immer führt das zu Leid und Schmerz. Bei Abraham, Jakob, David, Salomo und so weiter. Immer. Silber und Gold, das nächste Königsgebot ist, nicht zu viel Silber und Gold anhäufen. Gefolgt von in der Bibel lesen, damit wir lernen, den Herrn, unseren Gott, zu fürchten. Damit wir alle seine Worte bewahren und sie tun. Das ist ganz wichtig. Das wird an so vielen Stellen betont, von Mose, David, Salomo, dass sich unser Herz nicht überhebt über unsere Brüder. Das ist die Warnung vor dem Hochmut. Ja, und Salomo hat diesen wunderbaren Start mit Gott. Er bekommt übermäßige Weisheit geschenkt und alles andere dazu. Nun ist es aber so, dass gerade da, wo wir uns stark fühlen und auch stark sind, für uns zum Fallstrick werden kann. Und so wurde die Weisheit der Fallstrick für Salomo. Er wollte von ganzem Herzen mit seiner Weisheit alles erforschen und ergründen, was auf der Erde getan wird, aber er musste erkennen, ich kann es nicht. Bei all seiner Weisheit war er doch noch ein Mensch. Und dann in seinem Buch Prediger, Kapitel 1, Vers 8, schreibt er, alle Worte sind unzulänglich, der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Unsere Worte sind einfach nicht genug, wir können unseren Gott noch nicht mal mit unseren Worten fassen. Schon unsere Worte reichen nicht aus. Bei all seiner Weisheit war er doch ein Mensch und eben nicht Gott. Er schreibt weiter, Prediger 1, Vers 15, krumme Sachen kann man nicht gerade machen und die, welche fehlen, kann man nicht zählen. Uns fehlt was, wir können jetzt nicht alles verstehen. Er wollte aber alles erklären können, aber er konnte es nicht. Ein hoffnungsloses Unterfangen, sagt er, als ob man den Wind fangen wollte. Weisheit ist was Erstrebenswertes. Aber nicht, um sich zu Gott zu machen. Wie war das bei Adam und Eva in der Schlange? 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und aß. Ja, der Baum war begehrenswert, er macht Weise. Weisheit ist auch gut. Unabhängig von Gott sein zu wollen, das ist das Problem. Zu glauben, ohne Gott gäbe es Erfolg, das ist die große Lüge. Und nachdem nun Salomo erkannt hat, wie begrenzt seine Weisheit ist und dass er es einfach nicht schafft, das alles zu erklären, wurde er richtig frustriert. Streben nach immer mehr Erkenntnis kam ihm komplett sinnlos vor. Und er sagt sich, gut, dann will ich alles auskosten, was die Welt zu bieten hat. Und er schreibt im Prediger, Kapitel 2, Vers 4, ich führte große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sängerinnen und Sänger. Und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und später sagt Salomo dann in Prediger 7, Vers 28, was aber meine Seele noch immer sucht, habe ich nicht gefunden. Einen Mann habe ich unter 1000 gefunden, aber eine Frau habe ich unter diesen allen nicht gefunden. Und weil er diese Frauen zu seiner Selbstbefriedigung genutzt hat, konnte er zu keiner Frau eine richtige Beziehung haben. Und so musste er erkennen, ich habe gar keine Frau. Er schreibt dann weiter, Frauen über Frauen hatte er. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Nichts, was wir allein schaffen, ist für ewig, aber alles, was Gott schafft, ist für die Ewigkeit. Schaut, wir lesen heute noch von Mose, Abraham, den Propheten, den Aposteln. Welches Buch ist über 1000 Jahre alt und spricht heute noch so lebendig in das Leben der Menschen? Die Bibel von Menschen durch Gott geschrieben für die Ewigkeit. Und Salomo, der weiseste Mensch, der je gelebt hat, schreibt außerdem in Prediger 3, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das Gepflanzte ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist auch das eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen, und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Auch die Ewigkeit hat er uns ins Herz gelegt. Und worüber ich dann echt stolper ist, wenn der weiseste Mensch schreibt, Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Wie passt das zusammen? Der uns liebende und allmächtige Vater, alles hat er in seiner Hand. Und Krieg und Leid passieren. Lesen wir weiter. Und weiter sah ich unter der Sonne an der Stätte des Gerichts, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten, denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie an und für sich wie das Vieh sind. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen und sie haben alle denselben Atem und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, denn alles ist nichtig. Alle gehen an denselben Ort, alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zu Staub zurück. Ja, ohne Gott ist alles nichts. Gott macht aus dem Staub das Leben. Und wir bekommen unseren liebenden Vater und die Ungerechtigkeit, Krieg, Hass, so schwer unter einen Hut. Wieso lässt er das zu? Alles ist doch in seiner Hand. Und die Antwort, die der Prediger gibt, ist, damit wir Demut lernen, dass wir erkennen, dass wir Geschöpfe sind und eben nicht Gott. Und wir bekommen den allmächtigen, liebenden Vater mit den Konsequenzen der Gottlosigkeit so schwer unter einen Hut, weil wir das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen können. Unser Hut ist einfach zu klein. Und so konnten auch die Freunde von Hiob es gar nicht verstehen, wieso denn Hiob es auf einmal so schlecht geht. Wir lesen zu Beginn des Buches Hiob, es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob, der war ein untadeliger und rechtschaffen Mann, einer Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Der Name Hiob heißt der Angefeindete und auch wir sind angefeindet. Hiob war ein richtig guter Mensch, der Gott fürchtete und das Böse mied. Wir können nicht verhindern, dass wir Böses erfahren oder tun. Wir alle fehlen viel. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber wir können das Böse meiden, so wie es Hiob gemacht hat. Was geschah dann? Es geschah eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht hier beobachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. aber streck doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Der Satan kann nichts gegen Gott tun. Gott lässt es zu. Hiob verliert daraufhin auf einen Schlag alles: Bedienstete ermordet, Viehherden gestohlen und seine Kinder tot. Wie reagiert Hiob? Und er sprach: Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor den Herrn zu stellen. Da sprach der Herr zum Satan: Wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut, ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber streck doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und plagte Hiob mit bösen Geschwüren, von der Fußsohle bis zum Scheitel, so dass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Als dann die Freunde von Hiob sehen und hören, wie es ihm ergeht, wie es ihm schlecht geht, was für ein Unglück über ihn hereinbricht, dann machen sie sich auf zu ihm, wollen ihn trösten und ihr Beileid ausdrücken. Als sie dann bei ihm ankommen, erkennen sie ihn nicht mal mehr wieder. Es verschlägt ihnen wortwörtlich die Sprache. 7 Tage sitzen sie bei ihm und sagen gar nichts. Und dann geht's los. Sie bekommen Hiobs Leiden und einen gerechten Gott einfach nicht zusammen. Sie sagen: Hiob, du musst gesündigt haben, kehre um zu Gott und er wird dich segnen. Hiob, was hast du gemacht? Da muss doch irgendwas sein. Irgendwo musst du richtig gesündigt haben, sonst ging es dir nicht so schlecht. Hiob beteuert seine Unschuld: Ich bin gerecht. Das lassen seine Freunde nicht gelten. Hiob, du musst gesündigt haben. Es geht wirklich heiß her zwischen ihnen und seinen Freunden. Er sagt: Ihr haltet euch wohl für besonders schlau. Ihr denkt, mit euch stirbt die Weisheit aus. Aber was könnt ihr mir sagen, was ich nicht so schon wüsste? Und warum meint ihr überhaupt, den Guten geht's gut und den Bösen geht's schlecht? Ihr seht doch, wie die Gottlosen, wie denen es gut sind. Sie sind reich, mächtig. Und wir merken diese einfache Gleichung: Ich handle gut, also geht's mir gut. Und ich handle schlecht, also geht's mir schlecht. Die geht so nicht auf. Aber seine Freunde bleiben hart. Sie sagen: Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du aufgerichtet werden, wenn du die Ungerechtigkeit aus deinem Zelt entfernst. Wirf das Gold in den Staub und das Ophergeld zu den Steinen der Bäche, so wird der Allmächtige dein Gold und dein erlesenes Silber sein. Dann wirst du dich an dem Allmächtigen erfreuen und dein Angesicht zu Gott erheben. Du wirst zu ihm flehen und er wird dich erhöhen. Du wirst deine Gelübde erfüllen. Was du dir vornimmst, das wird gelingen und ein Licht wird auf deinem Weg leuchten. Wenn sie abwärts führen, so wirst du sagen: Es geht empor. Und wer die Augen niederschlägt, den wird er retten. Er wird selbst den freilassen, der nicht unschuldig ist. Durch die Reinheit deiner Hände wird er befreit werden. Ja, so ich-zentriert ist es ja nun gar nicht. Was du dir vornimmst, wird gelingen. Ein Licht wird auf deinen Wegen leuchten. Durch die Reinheit deiner Hände wird er befreit werden. Aber das ist doch nicht die Beziehung zu unserem Gott und Vater. Ich gebe dir, was du willst, und dann krieg ich, was ich will. Hiob fühlt sich ganz im Recht und empfindet, dass Gott komplett ungerecht an ihm handelt. Er blickt zurück auf die Zeit, als es ihm gut geht, und sagt: Wenn ich damals zum Tor ging, zur Stadt hinauf und meinen Sitz auf dem Marktplatz aufstellte und mich die Jungen sahen, so verbargen sie sich und die Kreise standen auf und blieben stehen. Die Fürsten hörten auf zu reden und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der Vornehmen verstummte und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Wessen Ohr mich hörte, der pries mich glücklich, und wessen Auge mich sah, der stimmte mir zu. Denn ich rettete den Elenden, der um Hilfe schrieb, und die Weisen, die keinen Helfer hatten. Der Segenswunsch des Verlorenen kam über mich, und ich brachte das Herz der Witwe zum Jauchzen. Die Gerechtigkeit, die ich angelegt hatte, bekleidete mich, als Talar und Turban diente mir mein Recht. Ich war das Auge des Blinden und der Fuß des Lahmen. Ich war der Vater des Armen, und die Streitsache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Ich zerbrach die Kinnlade des Frevlers und riss ihm den Raub aus den Zehen. Und so dachte ich, ich werde in meinem Nest sterben und meine Tage vermehren wie Sand. Meine Wurzel war an Wasser ausgebreitet und der Tau übernachtete auf meinem Zweig. Meine Ähre erneuerte sich bei mir und mein Bogen verjüngte sich in meiner Hand. Auf mich hörte und wartete man und lauschte stillschweigend auf meinen Rat. Auf mein Wort folgte kein Widerspruch und meine Rede träufelte auf sie. Sie harrten auf mich wie auf einen Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach einem Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Zutrauen hatten, und das Licht meines Angesichts konnte sie nicht trüben. Ich wählte für sie den Weg aus und saß an ihrer Spitze und thronte wie ein König inmitten seiner Schar, wie einer, der die Traurigen tröstet. Es hört sich ja so an, als ob Hiob der Erlöser ist, unser Retter. Gott kommt gar nicht mehr vor. Und was sagt der Prediger? Warum geschieht Ungerechtigkeit? Damit wir Demut lernen. Wir haben es nicht in der Hand. Johannes 15,5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Man kann also sagen, dem weisesten Mann der Welt wurde seine Weisheit zum Fallstrick und dem rechtschaffensten Mann der Welt seine Rechtschaffenheit. Gerade da, wo wir uns besonders stark fühlen und auch stark sind, das ist unser Fallstrick. Gott lässt die Ungerechtigkeit geschehen, damit wir Demut lernen. Wir können uns nicht selbst retten, auch nicht, wenn wir der gerechteste Mensch sind. So sind wir immer noch ein Mensch. Und was im Menschen ist, das wissen wir ja ganz genau. Wenn wir uns auf unsere Gerechtigkeit zur Rettung verlassen, dann verfliegt die wie eine Wolke. So sagt Hiob: Jähe Schrecken haben sich gegen mich gewendet, meine Ehre ist wie der Wind verflogen und meine Rettung ist vorübergezogen wie eine Wolke. Gott lässt die Ungerechtigkeit geschehen, damit wir Demut lernen. Eliu ist auch bei Hiob und seinen Freunden und er war so ein Demütiger. Er war jünger als seine Freunde und hat sich deswegen noch nicht so richtig getraut, was zu sagen. Er hat geschwiegen aus Respekt bis ganz zum Schluss. Aber dann platzt es aus ihm heraus. Und Eliu sagt: Gott warnt den Menschen, um ihn von seinem Tun abzubringen. und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er meine Seele vom Verderben zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen. Er züchtigt ihn mit Schmerzen auf seinem Lager, ja, er straft sein Gebein sehr hart, dass ihm das Brot zum Ekel wird und seiner Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch schwindet dahin, man sieht es nicht mehr, und seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich der Grube und sein Leben den Todesmächten. Was soll ich sagen? Genauso ist es. Wir zerfallen ja bei lebendigem Leib. Und jetzt wird's genial. Eliu weist auf Jesus hin. Vor Hiob weist er auf Jesus hin. Unsere Seele naht sich der Grube und unser Leben den Todesmächten. Und jetzt spricht Eliu weiter. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, das ist unser Jesus, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre, ich habe ein Lösegeld gefunden. Und jetzt der Triumph. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Wir bekommen unsere Gerechtigkeit wieder. Wir sind jetzt nicht gerecht, aber er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Der wird dann singen vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, sodass mein Leben das Licht wieder sieht. Eliu beendet seine Rede dann mit den folgenden Sätzen. Jetzt zwar sieht man das Licht nicht, das doch leuchtend hinter den Wolken steht. Aber der Wind wird sich erheben und sie wegfegen. Vom Norden her kommt Goldglanz. Gott ist von wunderbarer Pracht umgeben. Den Allmächtigen finden wir nicht. Er ist von unbegreiflicher Kraft, voll Recht und Gerechtigkeit. Er beugt sie nicht. Gott ist nicht ungerecht. Darum fürchten ihn die Menschen, er aber sieht keinen an, der sich selbst für weise hält. Und dann spricht Gott selbst aus einem Gewittersturm und er richtet wieder den Blick auf seine Schöpfung. Auf seine Schöpfung, in der wir dann ein Gefühl bekommen von seiner unbegreiflichen Weisheit und Macht. Und er stellt Hiob Fragen und Hiob antwortet auf Gott. Hiob, Kapitel 42. Da antwortet Hiob den Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und jetzt zitiert er eine Frage, die Gott ihm gestellt hat. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Und Hiob antwortet, fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Gott hat auch zu ihm gesagt, höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Und dazu sagt Hiob, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich, mich schuldig, tue Buße in Staub und Asche. Und Gott richtet sein Wort auch an Hiobs Freunde, dass sie nicht richtig von ihm gesprochen haben, dass sie Opfertiere zu Hiob bringen sollen und Hiob soll für sie um Vergebung bitten, denn nur auf ihn wird er hören. Und wir lesen, und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat, und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Ganz am Anfang vom Buch Hiob lesen wir, was er alles hatte. 7 Söhne und 3 Töchter, 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder, 500 Eselinnen. Und jetzt bekommt er immer das Doppelte. Auch das wird genau aufgezählt. 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder, 1.000 Eselinnen und 7 Söhne und 3 Töchter. Das ist ja jetzt gar nicht doppelt so viel. Seine 10 Kinder sind gestorben, aber er bekommt jetzt nicht 20 Kinder. Und ich habe eine ganz schöne Deutung von jemandem gehört, der selbst ein Kind verloren hat. Und die Kinder, die Hiob nicht verloren hat, die sind gar nicht verloren. Die sind jetzt bei ihrem Vater im Himmel. Und somit hat er tatsächlich, wie es geschrieben steht, auch doppelt so viele Kinder. Gott wird alles, was hier so krumm läuft, wieder gerade biegen. Amen.